Die Versorgung der Menschen mit Zahnersatz sollte aber bei allen Sparbemühungen nicht so leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden, wie das eine oder andere jetzt schon gefordert haben. Und um unsere Positionen da besser zu verteidigen, würde ich mir noch mehr Betriebe in den Innungen wünschen und auch die nicht im VDZI vertretenen Innungen dazu auffordern, wieder einzutreten, um geschlossen gegen wirre politische Forderungen im Raum kämpfen zu können. Die Zahntechnik Plus, glaube ich, etabliert sich immer weiter als Format aus der Zahntechnik für die Zahntechnik mit allen möglichen unternehmerischen Belangen eines modernen Labors, aber auch mit einem sehr guten Bildungsangebot für alle Mitarbeiter.
Herzlich willkommen zu Dental Minds, dem Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Die Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen Ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Karl-Heinz Schnieder
und Marion Marschall. Und wie immer nehmen wir für Sie jeden Monat Themen und Trends unter die Lupe, die für Sie in der Zahnarztpraxis und im Dentallabor wichtig sind oder wichtig werden könnten.
In dieser Folge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wollen wir die Situation der gewerblichen Dentallabore und des Zahntechnikerhandwerks in Deutschland in den Blick nehmen. Schöner Anlass dafür ist das 70-jährige Bestehen des Verbands Deutscher Zahntechnikerinnungen, kurz VDZI. Dazu können wir den Blick auch noch auf den Kongress Zahntechnik Plus am 6. und 7. März 2026 lenken. Dann wird in Leipzig auch das Jubiläum gefeiert mit aktuellen Themen und Fortbildung.
Unser heutiger Gast ist selbstständiger Zahntechnikermeister mit eigenem Familienlabor in Düsseldorf, denn die Tochter ist inzwischen auch als Meisterin an Bord, und langjährige Erfahrung in der Handwerkspolitik. Er war und ist Innungsobermeister der Zahntechnikerinnung Düsseldorf, das ist eine ziemlich große Innung, und ist seit 2018 auch Präsident des VDZI. Und, das ist jetzt nicht so ganz selbstverständlich, er ist als Vertreter der Arbeitgeber alternierender ehrenamtlicher Aufsichtsratsvorsitzender der größten deutschen gesetzlichen Krankenkasse, der Technikerkrankenkasse. Damit kennt er auch die Gesundheitspolitik aus ganz verschiedenen Perspektiven. Herzlich willkommen bei Dental Minds, Dominik Kuchen.
Ja, ich freue mich auf unsere kleine Plauderrunde hier. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne, Herr Kuchen. Starten wir doch gleich mit einem Thema, das viele Zahntechnikerbetriebe in Deutschland berührt. Innungen galten lange Zeit als verstaubt und wurden schon totgesagt. Viele Handwerksbetriebe, auch aus dem Zahntechnikerhandwerk, haben den Innungen den Rücken gekehrt. In der Vorbereitung zu unserem Podcast habe ich auch gelernt, dass längst nicht mehr alle Innungen im Verband Deutscher Zahntechnikerinnungen vertreten sind. Ja, woran liegt denn das? Wissen viele nicht, welche Aufgaben Innungen heute noch wahrnehmen?
Ja, Innungen sind keine Firmen, deren Angebot man buchen oder kaufen kann. Das sind letztendlich Organisationen, die von den Menschen leben, die diese Gemeinschaft tragen. Die Nicht-Mitgliedsinnungen geben verschiedene Gründe für ihren Austritt an. Manchmal waren es persönliche Befindlichkeiten, manchmal die Enttäuschung, sich mit den eigenen Themen in dieser Gemeinschaft nicht durchgesetzt zu haben. Aber für mich verfängt da keins dieser Argumente, weil unser Beruf am Ende einfach eine starke Gemeinschaft braucht. Und in den letzten Jahren erkennen wieder mehr Laborinhaber und Inhaberinnen den Wert einer funktionierenden Gemeinschaft. Einer Gemeinschaft, die ja eine ganze Reihe von wichtigen Aufgaben und Themen für die Betriebe bearbeitet. Wir sollten da nicht vergessen, dass diese Gemeinschaft und auch der Bundesinnungsverband für das Gewerk kritische gesetzliche Regelaufgaben wahrnimmt. Insbesondere die Verhandlungen zu den Vergütungsstrukturen, die Einbindung der Telematik in die Telematikinfrastruktur und so weiter und so weiter.
Werbung. Adhese 2, das neue Universaladhäsiv von Ivoclar. Für zuverlässige Haftung und einfache Workflows bei direkten und indirekten Restaurationen. Lichthärtend mit der schwarzen Kanüle, dualhärtend mit der blauen. Universell applizierbar, direkt aus dem VivaPen. Jetzt testen und selbst überzeugen. Mehr auf ivoclar.com.
Ja, Viele übersehen das, aber wir haben ja heute auch eine große Bandbreite von Laboren, von ganz kleinen Betrieben bis zu bundesweiten großen Laborketten. Wer hat denn eigentlich in der Vergangenheit den Innungen vor allem den Rücken gekehrt? Und was bedeutet das für die politische Arbeit? Ich hatte zuletzt den Eindruck, dass auch frühere Kritiker jetzt doch den Wert der Innungen erkennen und zurückkehren.
Ja, bei den Personen ist da kein klares Muster erkennbar. Gerade mit den Ketten oder auch den Großbetrieben haben wir in letzter Zeit gute Kontakte und dort wird unsere Arbeit auch wieder vermehrt geschätzt. Wir erkennen an, dass innerhalb der Ketten auch gewisse Freiheiten bestehen, sich als einzelne Betriebsstätte einer Innung anzuschließen oder auch nicht. Das ist wichtig für unsere politische Arbeit, weil dort hin und wieder nach dem Organisationsgrad gefragt wird. Der Kern der Innungen wird aber immer noch von den meistergeführten Handwerksbetrieben gebildet. Labore mit einer anderen Inhaberstruktur sind für die Innungen naturgemäß schwieriger zu erreichen.
Marion hatte schon erwähnt, wir haben in den vergangenen 30 Jahren einen doch ziemlichen Umbruch in der Laborlandschaft erlebt, getrieben von dem rasanten technischen Wandel durch die Digitalisierung, aber natürlich auch durch politische Vorgaben und eine doch stark ansteigende Zahl von Praxislaboratorien. Jetzt kommt noch der demografische Wandel dazu. Wie stellt sich denn die Laborlandschaft aktuell dar?
Also der demografische Wandel ist ja nichts Akutes, sondern das ist ja lange absehbar gewesen und demografisch bedingt gehen unsere Betriebszahlen ja, stetig, aber weiter zurück. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Und aufgrund der anstehenden Verrentungswelle wird das also auch noch eine ganze Weile so anhalten. Wir gehen aber eigentlich davon aus, dass die Versorgungsqualität über Gesamtdeutschland stabil bleibt. Und was wir auch sehen, ist, dass die Betriebsgrößen unserer Handwerkslabore steigen. Das Gleiche gilt übrigens bei den Praxislaboren. Die Anzahl nimmt eher ab, aber die Einheiten werden größer. Und das wiederum hat nur teilweise was mit dem demografischen Wandel zu tun, sondern ist auch ebenso mit dem Aufkommen der MVZ zu erklären. Und dass größere Einheiten auch gleichzeitig mehr und bessere Rentabilität bringt. Ja, bei den Betriebsinhabern, da verabschieden sich ja nicht nur die Babyboomer, das auch schon seit ein paar Jahren, sondern das ist ja so gewesen, dass wir in den 80er und vielleicht auch noch 90er Jahren auch eine Gründungswelle hatten, weil das Handwerk als durchaus attraktiv erschien durch, erinnere da immer noch an ein Urteil, mein Gott, ist das lange her, aus den 70er Jahren, wo dann Zahnersatz und Lücken gesetzlich geregelt dann auch ersetzt werden mussten.
Ja, das war der Blümbauch damals, ne? Der berühmte.
Ja, ja, da ging es dann langsam los, ja.
Da ging es dann langsam los. Das Thema Versorgung, das ist ja nun ein heißes Thema. Wir haben das ja bei Dental Minds schon mehrfach mit unseren Gästen diskutiert. Demografie, sagten Sie schon, damit der Wandel des Marktes betrifft ja Zahnarztpraxen und Labore gleichermaßen. Denn auch bei den Praxen sehen wir ja, dass der Generationenwechsel nicht so problemlos klappt, dass Praxen aufgeben. Fachkräftemangel betrifft auch beide Berufsfelder und die zahnärztliche Standespolitik kämpft jetzt gerade um die flächendeckende Versorgung in der Zukunft mit haufenweise Sachen wie Landzahnarztquoten, mit Strukturfonds und anderen Dingen. Ist dieser Kampf auch Ihr Kampf?
Ich würde es nicht als Kampf bezeichnen. Also es ist schon so, Dentallabore brauchen Kunden, um tätig werden zu können und da ist schon dieser Wandel schwierig, weil er halt auch in der Fläche, in den ländlichen Regionen, da geben wesentlich mehr Praxen auf wie in den Ballungsgebieten. Ich selber komme aus Düsseldorf, da wird der Versorgungsgrad, glaube ich, immer ein sehr guter bleiben. Aber wir unterstützen die zahnärztliche Standespolitik bei der Aufrechterhaltung einer flächendeckenden Versorgung. Und vielleicht können wir dann auch in dem einen oder anderen Versorgungsbereich auch direkter helfen. Etwa bei den Reparaturen oder aber, wir hatten es zu Beginn angesprochen, vielleicht auch bei der Versorgung in den Pflege- und Altersheimen. Am Ende muss aber die Politik vernünftige Voraussetzungen dafür schaffen, dass auch in der Fläche noch genügend Praxen vorhanden sind.
Es ist ja auch eine Frage, eben wenn nicht genug Praxen da sind, wird es für die Labore ja auch schwierig, den Laborbetrieb wirtschaftlich aufrechtzuerhalten. Sie haben es schon angekündigt, eventuell müssen wir uns vom praxisnahen Labor in einigen Regionen vielleicht verabschieden, weil viele Labore betreuen ja heute dank der Digitalisierung Zahnarztpraxen überall, auch in weit entfernten Regionen. Und es wird ja auch für kleine Labore immer schwieriger, angesichts der rasanten technischen Entwicklung die Investitionskosten noch alleine zu stemmen, die Leistungen werden ja von den Kunden auch erwartet. Also da, welche Optionen gibt es denn aus Ihrer Sicht noch jenseits der Frage, dass ob Labore dann vielleicht Aufgaben übernehmen können, die die Zahnarztpraxis vor Ort nicht mehr leisten kann? Aber wie können die Labore unter sich denn eine Versorgung sicherstellen, wenn das kleine Labor gerne noch bleiben möchte, aber eben nicht alles anbieten kann aus eigener Kraft, was da ist?
Ja, Frau Marschall, also als Berufsstand stehen wir absolut zu dem Ideal einer wohnortnahen und flächendeckenden Versorgungsstruktur. Und das steht doch für eine ausgeglichene Verteilung von Praxis und Laboren. Und hier kann die Digitalisierung auch eine Chance für die Versorgung mit Zahnersatz im ländlichen Raum sein. Gerade kleinere Labore haben hier die Chance, zusammen mit dem Zahnarzt neue Wege zu gehen. Viele Labore, auch gerade die kleineren, sind schon innovativ aufgestellt und nutzen die digitalen Möglichkeiten aktiv. Ich will es mal plastisch sagen, also es muss kein kleines Labor die komplette Betriebsausstattung eines Fresszentrums haben. Deswegen gibt es ja diese Aufteilung zwischen investitionsstarken Großbetrieben oder auch Fresszentren und kleineren Betrieben, die sich vielleicht dann auf die digitale Designarbeit, Umsetzen des Ganzen in eine fertige prothetische Arbeit und so weiter dann beschränken. Und hier frühzeitig in die Kompetenzen des Betriebes zu investieren, das ist, glaube ich, die wesentliche Anforderung. Unsere Fachkräfte müssen mit den digitalen Anwendungen, mit den Druckern und Scannern dann auch umgehen können. Und dann hat auch das kleine Labor gute Chancen am Markt.
Wir erleben ja im Personalbereich die Situation, dass wir als Kanzlei, Sie als Unternehmen, im Grunde fast nahezu jeder Arbeitgeber sich heute um Mitarbeiter bewerben muss. Also nicht mehr umgekehrt, die bewerben sich bei uns, sondern wir bewerben uns ja mit unserem Unternehmen bei den Mitarbeitern, damit wir die kriegen, die wir im Grunde genommen haben wollen. Es gibt ja nun bei der ländlichen Versorgung nun das Thema, dass dort viele kleinere Labore sicherlich eine schwierige Zukunft vor sich haben. Und was Marion gerade ansprach, das spricht ja auch dafür, dass vielleicht möglicherweise mehrere kleinere sich zusammenschließen, kooperieren in bestimmten Bereichen, damit eben nicht jeder eine große Fräsmaschine kaufen muss, sondern einer tut's und man geht in eine Art Apparategemeinschaft, wie wir das ja auch in der Medizin kennen. Das kann ja auch eine Möglichkeit sein. Bei den Medizinern gibt es Trends, wo man sagt, in der Zukunft werden sich in manchen Bereichen Deutschlands Zahnarztpraxen bei einem Labor bewerben müssen, um überhaupt noch jemanden zu finden, der dort die Versorgung übernimmt. Sehen Sie diesen Trend auch so?
Ja, das ist jetzt, glaube ich, auch ein Trend, der auch schon unmittelbar wirkt. Das ist jetzt keine Zukunftsprognose, sondern das passiert schon, dass Labore nicht mehr jeden Kunden annehmen können, weil sie halt nicht personell genügend ausgestattet sind. Ich glaube jeder Trend hat ein Ende, einen Tiefpunkt, einen Umkehrpunkt. Ich glaube nicht, dass das ewig weitergeht. Wir haben ja gesellschaftlich zurzeit einen Riesenumbruch in Sicht jetzt mit KI. Und die KI wird sicherlich auch bei uns die Produktivität so weit erhöhen, dass wir mit den vorhandenen Mitarbeitern dann auch wieder auskommen. Es ist nicht so, dass wir dann Mitarbeiter in Scharen entlassen müssen, wie vielleicht in anderen Gewerken. Aber ich glaube schon, dass auf Sicht das Fachkräfteproblem auch mit Hilfe von KI gelöst werden kann.
Schauen wir doch mal auf das Thema der Praxislabore. Das ist ja ein ganz spannendes Thema, kommt ja aus den 60er, 70er Jahren letztendlich. Ob die damaligen Voraussetzungen heute noch gegeben sind, um die Erlaubnis stützen, das kann man mal dahin stehen lassen. Viele Juristen bezweifeln das, dass das noch so einfach möglich ist. Konzentrieren wir uns dabei auf das Thema der großen MVZs, der zahnärztlichen MVZs. Da sind ja die großen Praxislabore Ihnen ein Dorn im Auge, vor allem bei den sogenannten IMVZs, bei den Investorenbetriebenen. Warum eigentlich?
Ja, ich will es mal erläutern. Deutschlands Zahntechniker sind harten Wettbewerb gewöhnt. Wir stehen seit vielen Jahren in einem intensiven Wettbewerb mit allen möglichen Konkurrenten und beklagen da ungleiche Voraussetzungen. Entweder weil sie dann aus Asien kommen mit vollkommen anderen Auflagen, Löhnen, Bürokratiekosten und so weiter. Und MVZ-Labore, die entziehen sich dem Wettbewerb, weil es in sich geschlossene Wertschöpfungsketten sind. Und da sagen wir auch, da sind wir auch übrigens gemeinsam mit den zahnärztlichen Berufsverbänden einer Meinung, dass die Politik hier vor 10 Jahren, ziemlich genau vor 10 Jahren, einen Korken geöffnet hat und der Flaschengeist ist dort schwierig wieder hineinzubekommen. Also die Politik versäumt es hier so lange schon, für faire Bedingungen zu sorgen. Und gerade da sieht man, dass IMVZ und Eigenlabor auch nicht mehr zusammenpasst. In anderen Bereichen der Gesundheitswirtschaft darf aus wettbewerbsrechtlichen Gründen auch nicht nur mit einem Auftragnehmer zusammengearbeitet werden, der zudem dann auch noch vertraglich gebunden ist. Das ist eine Sonderstellung in der Zahnmedizin, Zahntechnik, die gerade jetzt bei IMVZ dann an ihre Grenzen stößt.
Ich stütze als Jurist Ihre Auffassung, die Antikorruptionsregeln wurden unter anderem damit begründet in diesem Bereich, dass der Gesetzgeber gesagt hat, und das ist auch richtig so, der Zahnarzt muss bei seiner Wahlentscheidung ganz konkret bei jedem Patient entscheiden, individuell, welches Labor er mit welcher Arbeit beauftragt. Und genau, diese Wahl- und Entscheidungsfreiheit könnte ja, ganz vorsichtig formuliert, beim Praxislabor sehr eingeschränkt sein. Ja, da ist es ja klar, aus wirtschaftlichen Gründen, wohin möglicherweise die Arbeit geht. Aber das nur am Rande mal. Und dann noch ein neuer Aspekt ist ja die neue Approbationsordnung, die ja bei den jungen Studenten die zahntechnische Ausbildung ja mehr oder weniger in den Hintergrund rücken lässt. Ne? Wird denn da noch eine Berechtigung überhaupt vorhanden sein, ein Praxislabor zu führen? Fragezeichen, Fragezeichen. Also auch das würde ich mal sicherlich als Jurist stark bezweifeln wollen an der Stelle.
Ja, neben den juristischen gibt es halt auch die praktischen Gründe. Ein Praxislabor jetzt in einer kleinen Zahnarztpraxis lohnt sich ja nur schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Deshalb sind gerade die großen Einheiten unser Problem. Ob jetzt die rechtlichen Voraussetzungen für einen Zahnarzt, ein Praxislabor zu betreiben, noch vorhanden sind, das will ich zurzeit nicht bewerten. Das müssen dann irgendwann mal die Gerichte machen, wenn das kritisch gesehen wird. Mir geht es darum, dass halt auch die Wirtschaftlichkeit gerade mit diesen großen Einheiten unlauter dann entsteht. Und meine persönliche Forderung ist da, Zahntechnikermeister Voraussetzungen für alle, die Zahnersatz in Deutschland abgeben.
Der Meisterzwang in den Gesundheitsberufen, da gibt es ihn ja.
Ja.
Sinnvollerweise.
Aber der ist halt sehr ungleich verteilt und das finden wir nicht fair.
Das ist nachvollziehbar. Jetzt sind wir ja bei einem Thema, wo die Zahntechniker mal wieder an den Zahnärzten sozusagen hängen, weil es ist ähnlich wie bei den Honoraren in der gesetzlichen Krankenversicherung. Also ohne die Zahnärzte geht es nicht. Und es gibt ja auch ein gemeinsames Projekt momentan, neben dem Kampf gegen die IMVZ, das ELAPZ, also ein Projekt aus der Telematikinfrastruktur. Früher haben sich ja VDZI und zahnärztliche Standespolitik auch schon mal auf offener Bühne behakt, gerade beim Thema Praxislabor in früheren Zeiten. Wie sieht denn die Zusammenarbeit mit der Zahnärzteschaft heute aus?
Also wir haben da heute etliche Anknüpfungspunkte, wo wir auch gut zusammenarbeiten. Wir haben, egal ob das jetzt die Kammerseite ist oder die kassenvertragliche Seite, gute Kontakte. Wir tauschen uns intensiv über die Erfordernisse unseres gemeinsamen Marktes aus. Und gerade auch bei der Telematik-Infrastruktur, ELAPZ, ja, das haben wir in festen Rahmen vereinbart. Und bei der Umsetzung hapert es da jetzt noch mal ein bisschen. Aber grundsätzlich suchen wir als Verband immer das Gespräch mit unseren Kunden, weil Zahnärzteschaft und Zahntechnik gehört nun mal einfach zusammen und das muss man oft zusammen denken und da bin ich froh, dass diese Grabenkämpfe früherer Zeiten vorbei sind.
Das denke ich, glaube ich, für beide Seiten recht erfreulich, weil am Ende geht es um die Patienten. Ne?
Genau. Ja.
Werbung. 2026 feiern wir 40 Jahre Berliner Zahnärztetag. Feiern Sie mit uns! 40 Jahre kompetente zahnärztliche Fortbildung. Spannende Vorträge, interaktive Sessions und neue Impulse für Ihren Praxisalltag. Jetzt anmelden für den Jubiläumskongress am 13. und 14. März 2026 unter quint.news/bzt.
Ja, seit 2022 hat die Zahntechnik alle zwei Jahre wieder einen eigenen großen Kongress, Zahntechnik Plus in Leipzig. Der findet statt Anfang März am 6. und 7. Dort wird auch das 70. Jubiläum gefeiert. Da steht ganz viel auf dem Programm, unter anderem Politik und auch sehr viel Fachliches. Welche Themen und Schwerpunkte haben Sie dafür gesetzt?
Ja, im Kongressprogramm geht es diesmal um die Zukunft der Zahntechnik und wollen aufzeigen, wo denn die Reise in den nächsten 10 Jahren hingehen könnte. In den Themenwelten gibt es dann drei Schwerpunkte. Einmal die Personalentwicklung, moderne Technologien, wie eigentlich immer, und die Marketingfragen im Zeitalter von Social Media ist höchst spannend. Da wird, denke ich mal, für jeden etwas dabei sein. Und für den Nachwuchs haben wir noch unseren Bildungstag sowie dann inklusive Formate für zahntechnische Kräfte mit Hörbeeinträchtigung. Das ist auch neu. Wir bieten ein Roundtable für junge Unternehmer und dann noch einzelne Beratungssessions von uns als Verband. Die Zahntechnik Plus, glaube ich, etabliert sich immer weiter als Format aus der Zahntechnik für die Zahntechnik mit allen möglichen unternehmerischen Belangen eines modernen Labors, aber auch mit einem sehr guten Bildungsangebot für alle Mitarbeiter.
Ja, diesmal haben wir ja einen ziemlichen Schwerpunkt dann eben auch auf Politik. Ich werde da ja auch mit dabei sein dürfen. Auch mein Kollege Dan Krammer wird dabei sein, wo wir tatsächlich ja auch mit der zahnärztlichen Standespolitik und auch mit den Krankenkassen, der TK-Chef Baas hat sich ja auch angekündigt, dabei zu sein, tatsächlich mal dieses Perspektive aufziehen, in welchem politischen Rahmenumfeld bewegen wir uns eigentlich und wo geht die Reise dahin. Und da bin ich gespannt drauf, wie das wird. Jetzt haben Sie es schon erwähnt, in Leipzig gibt es ein eigenes Programm für die Auszubildenden. Und jetzt lenken wir mal den Blick auf die Ausbildung im Beruf. Der Beruf wird immer anspruchsvoller und braucht auch immer mehr Know-how dahinter. Die Ausbildungsordnung ist vor einigen Jahren modernisiert worden. Auch die Meisterausbildung ist neu aufgestellt worden. Wie ist denn die Ausbildungsanlage im Zahntechnikerhandwerk im Moment? Und wie steht es um die Meisterausbildung? Da gab es ja immer Kritik, dass viele direkt nach dem Abschluss der Zahntechnikausbildung direkt in den Meister gehen, was viele für zu früh halten. Und bleiben denn die Fachkräfte dann auch im Beruf oder gehen sie hinterher woanders hin? Das ist ja immer die Frage, die wir alle haben. Wir haben teuer ausgebildet, wir haben gute Leute ausgebildet und dann gehen sie woanders hin.
Das ist so, das wird auch nicht anders werden. Die Betriebe mussten schon immer über den eigenen Bedarf ausbilden, weil nach der Gesellenprüfung immer schon einige abgewandert sind aus den unterschiedlichen Gründen. Wir haben jetzt gerade in Düsseldorf Gesellenprüfungen gehabt und wir machen immer eine Abfrage, wer denn bleibt, wer geht. Und das ist nicht so, dass die in großen Scharen abwandern. Wir haben sogar jetzt 70 Prüflinge gehabt. Zwei davon wollen studieren nur, mehr ist es gar nicht. Und ich glaube, 4 oder 5 machen dann was anderes. Aber ein Großteil bleibt dann doch. Ich glaube, die neue Ausbildungsordnung hat den Beruf attraktiv gehalten und ist dann auch wieder spannender. Und die Ausbildungszahlen sind einschränkend mit regionalen Unterschieden ziemlich stabil. Also es ist nicht so, dass wir kaum noch Auszubildende haben. Im letzten Jahr konnten wir die Ausbildungszahlen sogar trotz leichten Betriebsrückgang etwas steigern. Natürlich müssen wir noch weiter verbessern, dass unsere Fachkräfte auch langfristig in der Branche gehalten werden. Und das hat natürlich auch ein bisschen was mit Lohn, Gehältern, persönlicher Entwicklung zu tun. Da ist vielleicht auch nochmal vereinzelt mehr zu tun machen. Bei der Meisterausbildung, auch da sind die Abgangszahlen stabil. Und ja, alle alten Füchse sagen, es ist zu früh, wenn die direkt nach der Gesellenprüfung dann auch auf die Meisterschule gehen. Aber letztendlich ist das auch gesellschaftlicher Trend. Wenn einer ein paar Jahre schon Geselle war, der entscheidet sich halt sehr selten noch dazu, sich da nochmal auf die Schulbank zu setzen. Und damit müssen wir einfach umgehen, dass halt das Weiterbilden, das Erfahrungssammeln halt heute auch teilweise erst nach der Meisterprüfung passiert. Das werden wir nicht mehr wegbekommen.
Ja, damit sind wir wieder beim Thema Demografie. Viele Laborinhaber sind Babyboomer, das ist, und gehen zur Überraschung vieler Politiker nun auch demnächst in den Ruhestand. Sie suchen händeringend nach Nachfolgerinnen und Nachfolger. Sie schauen oft in ihre eigenen Labore und auch dort ist auch die Neigung, ein Labor zu übernehmen, ähnlich wie auch in Praxen und woanders, bei der jüngeren Generation nicht sehr ausgeprägt, sondern eher zurückhaltend. Was raten Sie denn Ihren Kolleginnen und Kollegen, die davon betroffen sind, die jetzt demnächst planen, in den Ruhestand zu gehen? Abschließen und Schlüssel wegschmeißen? Und was können Innungen vielleicht auch noch unterstützen tun?
Also Innungen machen da, glaube ich, viel. Und die Szenarien sind sehr unterschiedlich. Ein kleiner Betrieb hat es naturgemäß schwerer, einen Nachfolger zu finden. Einfach weil aus der Mitarbeiterschaft da schon weniger Leute sind, aber auch weil es für Nachfolger nicht so attraktiv ist. Das ist klar. Ich habe das schon erwähnt, die Babyboomer sind nicht alleine so, sondern wir hatten ja halt auch noch die Boomer der goldenen Zeiten. Die sind, glaube ich, schon weg. Wir versuchen beispielsweise als Innung Düsseldorf diesen Übergabeprozess sehr aktiv zu gestalten, indem wir auf die älteren Inhaber zugehen und sagen, ja, wir haben da ein Beratungsangebot und wir gehen in die Meisterschulen und erzählen da das Gleiche. Auch da, dass wir dort vermittelnd tätig sind, weil wir das Fachwissen haben und dann gehen wir zur Handwerkskammer, die haben die Betriebsberater und schauen, dass wir so möglichst viele Betriebe am Markt halten und vielleicht hier und da einmal auch unterstützen, dass ein Kollege, der noch wachsen will, vielleicht eine Übernahme nutzt, um ja, sich noch breiter aufzustellen.
Da sind ja auch, wir hatten auch ein Gespräch schon, diese Genossenschaften, die ja auch wieder im Aufschwung sind, durchaus ja auch noch eine Option, die arbeiten da ja auch dran. Es gibt ja noch einige, nicht sehr viele, aber einige von den Genossenschaften, die sich vor vielen Jahren mal gegründet haben, die da ja auch noch auf dem Sektor unterwegs sind, als, sage ich mal, unterstützender Zusammenschluss für Labore jenseits der Innung. Na, da passiert ja auch noch ein bisschen was. Jetzt gucken wir mal nochmal auf die Zusammenarbeit zum einen mit den Zahnärzten, aber zum anderen, Handwerk ist Handwerk und es gibt Gesundheitshandwerk, wir hatten es schon erwähnt, und ohne bessere Rahmenbedingungen der Politik, vor allem Bürokratieabbau ist ja ein heißes Thema, wird es auch schwierig fürs gesamte Handwerk. Sie sind mit den Gesundheitshandwerken auf politischer Ebene gemeinsam unterwegs in vielen Punkten. Hat sich das positiv auf die Wahrnehmung in der Politik ausgewirkt? Werden die Gesundheitshandwerke stärker wahrgenommen als früher?
Also in der Tat sind die 5 Gesundheitshandwerke eine starke Gemeinschaft, die auch in Berlin viel besser Gehör findet, als wenn wir da alleine unterwegs wären. Unser jährlicher ja, parlamentarischer Abend ist regelmäßig hochrangig besucht und auch an hochkarätigen Gesprächsterminen mit der Politik, da mangelt es nicht dran. Die Probleme unserer 5 Gewerke, die sehen teilweise sehr unterschiedlich aus. Aber wenn wir es schaffen, immer wieder gemeinsame Positionen zu formulieren, dann dringen wir dann auch an die Politik durch. Das hat sich als sehr wertvoll erwiesen. Gemeinsame Positionen und Forderungen ist der Bürokratieabbau, zum Beispiel die fairen Vertragsbeziehungen zu unseren Krankenkassen und. Also da haben wir schon viele gemeinsame Themen.
Lassen Sie uns einmal mit dem Thema der Alterszahnheilkunde beschäftigen. Ich habe mich mit diesem Thema beschäftigen müssen aus familiären Gründen. Und als erstes habe ich mich mal an diesen Begriff gestört, ja, Alterszahnheilkunde. Also wenn das ein Zahnarzt auf seine Praxis schreibt, ich weiß nicht, ob das Marketingmaßnahme ist, ne? Ich glaube eher nicht. Da müsste man mal drüber nachdenken, ob man da nicht etwas Flotteres, Modernes findet. Nähern wir uns den aktuellen Zahlen. Wir haben etwa 5,7 Millionen Menschen in Deutschland, die aktuell pflegebedürftig sind. Diese Zahl steigt in den nächsten Jahren stark an. 800.000 von denen leben aktuell in einer Pflegeeinrichtung. Wir haben 16.000 Pflegeeinrichtungen in Deutschland. Die sind dort dauerhaft untergebracht. Und der Rest, das sind 86%, werden zu Hause gepflegt von Angehörigen beziehungsweise von unterstützenden Pflegerinnen und Pflegern. Es gibt eine Vorschrift im Paragraphen 119b SGB V, der sagt, stationäre Pflegeeinrichtungen müssen Kooperationsverträge mit Vertragszahnärzten abschließen. Müssen abschließen. Das gilt seit 2008 und 2010 noch einmal modifiziert worden. Und nur knapp 40% der Pflegeeinrichtungen haben heute überhaupt einen derartigen Kooperationsvertrag. Und leider, aus meiner Sicht leider, hat man vergessen, dort die Zahntechnik gleich mit einzubinden. Ne, der Vertrag könnte ja auch dreiseitig sein, dass man sagt, er wird geschlossen zwischen den Kostenträgern oder zwischen der Pflegeeinrichtung, Zahnärzten und auch dem dentalen Handwerk. Warum nicht? Weil nämlich gerade ja hier auch die Notwendigkeit letztendlich ja herausgestellt, dass dort Unterstützung stattfindet. Ich gebe ein konkretes Beispiel. Wenn man dann den Pflegeeinrichtungen sagt, wieso habt ihr nicht einen Raum, damit im Grunde der Pflegebewohner, der Heimbewohner nicht in seinem Stuhl oder in seinem Bett untersucht werden muss. Es muss doch einen Raum geben, wo zumindest ein Stuhl steht, wo auch der Hausarzt vielleicht tätig werden kann, aber auch ein Zahnarzt. Dann höre ich immer wieder, naja, dafür haben wir kein Geld, wer bezahlt uns das? Also wird darauf gar nicht erst gesetzt, man unterlässt es von vornherein. Also die Situation dort, wie ich sie erlebt habe und auch höre von vielen Untersuchungen her, ist, wir haben, was die Mundhygiene und die zahnmedizinische Versorgung betrifft, einen Notstand in den Pflegeheimen. Der müsste eigentlich mal angegangen werden. Gibt es da auch Ideen von Ihrer Seite aus, von der Innung, vom VDZI, dass man dort möglicherweise mal etwas intensiver sich diesem Thema nähert?
Also wir haben einzelne Ideen im Verband, wie man die Situation verbessern könnte. Es gibt auch ganz gute Praxisbeispiele vor Ort, wo Zahntechniker zusammen mit ihren Kunden dort die Betreuung verbessern. Da sind mir einige Einzelbeispiele bekannt. Man muss aber zugeben, dass die am Rande der Legalität sind, weil das Zahnheilkundegesetz verhindert, dass Zahntechniker sich eigentlich verbessern für die Versorgung in Pflegeheimen dann auch mit einbringen könnten. Und hier erwarte ich auch Gesprächsbereitschaft bei der Zahnärzteschaft, dass man gemeinsam hingeht, wo könnten wir denn nicht ohne Zahnarzt, sondern gemeinsam mit dem Zahnarzt, im Auftrage vielleicht des Zahnarztes, dort unser Fachwissen, Fachkompetenzen in der Einrichtung dort wirklich Gewinn bringen, für die Patienten mit einbringen. Und ich hatte das schon bei der beim Thema jetzt ländliche Versorgung erwähnt. Gerade die Digitalisierung bietet hier ja Chancen. Mal ein ganz plastisches Beispiel. Unterfütterung oder aber Prothese nicht mehr ausreichend. Heute wäre es ein easy. Wir haben es in der Meisterprüfungsverordnung mit drin. Der Zahntechniker macht einen intraoralen Scan. Das geht, das ist die Fotografie an dem Mund. Er kann die Prothese scannen und kann eine Duplikatprothese herstellen. Er kann dort dem Zahnarzt zeigen, wo eventuell was zu machen ist, wenn denn zahnärztliche Arbeit erforderlich wäre. Also da kann man sich schon im praktischen Doing, da kann man einiges vorstellen, wo der Zahntechniker zum Wohle der Patienten mitmachen könnte.
Eine Initiative, die wir vielleicht auch gemeinsam mit verschiedenen Partnern einfach mal starten sollten. Kommen wir vielleicht zum Schluss so langsam. Ihre Tochter hat auch Zahntechnik gelernt und den Meister, die Meisterin gemacht. Würde sie heute noch einmal Zahntechnik lernen? Oder was macht für Sie den Reiz dieses Handwerks aus?
Also meine Tochter ist jetzt nicht da, aber ich kann mir vorstellen, dass es die gleichen Beweggründe sind wie bei mir. Mich hat damals schon diese Mischung aus handwerklichem Geschick und ästhetischem Blick und wirtschaftlicher Eigenständigkeit der Möglichkeit, im Handwerk sich selbstständig zu machen. Mich hat das immer gereizt und bin mit meiner Berufswahl immer zufrieden gewesen, habe da auch nicht so viel rumgekümmt wie der ein oder andere Kollege. Und meine Tochter hat mal angefangen zu studieren, weil mit einem ganz guten Abitur, das eigentlich ja immer so gleich von der Gesellschaft erwartet wird, bis sie dann festgestellt hat, dass sie eigentlich auch lieber manuell an jeden Abend gerne sieht, was man denn so gemacht hat. Und das hat sie überzeugt und dann war für sie auch klar, dass sie auch den Weg einer Meisterausbildung gehen will. Und gerade auch mit dem Element der Digitalisierung, dass man heute ja intellektuell und handwerklich auf einem ziemlichen Niveau arbeiten muss, das macht diesen Beruf auch immer wieder spannend und glaube ich, dass es gerade mit diesem fortentwickelten Berufsbild es einfacher werden wird, auch die Leute dafür zu begeistern. Wage mich jetzt mal aus dem Fenster zu lehnen, dass auch gerade im Zuge der Diskussion mit KI handwerkliche Berufe wieder interessanter werden. Nicht alleine die Zahntechnik, sondern auch die anderen Tätigkeiten. Ich sage immer mal, die Fliese wird durch KI nicht den Weg an die Wand finden, sondern eher wird es heute dann so sein, dass die planerischen Dinge auch vom Handwerk besser geleistet werden können, weil sie KI unterstützt stattfindet.
Das ist ein deutliches Plädoyer für diesen Beruf. Sehr schön. Müssen wir da nicht auch, ich denke das auch gerade, weil die Digitalisierung ja auch diesen Beruf durchzieht, manche Begrifflichkeiten noch ändern? Ich meine, die jungen Leute, oder man designt ja letztendlich schon am PC konstruktiven Zahnersatz. Müsste es den Beruf des Dentaldesigners nicht geben oder damit das so ein bisschen auch begrifflich einfach flotter wird? Wie sehen Sie das?
Ich glaube, die Berufsbezeichnung Zahntechniker trifft es immer noch am ehesten. Wir wollen keine spezialisierten Fachidioten, die nur das eine können oder das andere, sondern die Generalität einer Ausbildung muss für uns immer an erster Stelle bleiben. Und wir haben uns schon Gedanken gemacht, ob wir diesen Beruf umbenennen sollen. Aber Designer trifft es nicht, weil das würde eine zu große Einschränkung sein. Und im Grunde genommen ist es nach wie vor der Zahntechniker, der alle Bereiche der prothetischen Arbeit dort erfasst, egal ob es jetzt nur die Bruchreparatur ist oder das Design einer komplexen Implantatversorgung auf vielen Implantaten. Es gibt da keinen Grund, jetzt den Namen nochmal zu ändern.
Ja, wird immer viel diskutiert, um es attraktiver zu machen, aber eigentlich bleibt es nach wie vor der Umgang mit komplexer Technik. Ne? Das ist es ja am Ende auch. Und es gibt ja auch Entwicklungschancen. Sie selber sind ja noch Epithetiker, das kennen viele schon nicht mehr, aber es ist ja immer noch ein Beruf, der sehr gesucht wird, aber der sich auch verändern wird, ne? Durch Digitalisierung und neue Verfahren.
Also ich habe vor 20, 25 Jahren schon hier mit der Uniklinik Düsseldorf über holographische Digitalisierung. Damals also war die Holographie noch im Gespräch, weil man noch keine Gesichtsscanner hatte, darüber gesprochen. Das ist also, ist es schon 30 Jahre her? Also es ist lange her und die Entwicklung geht weiter, aber nach wie vor ist auch die Epithetik, glaube ich, ein Bereich, der vom Manuellen geprägt sein wird, was auch nicht so schnell zu ersetzen ist, einfach weil auch die Stückzahlen, man muss sagen, Gott sei Dank, sich nicht lohnen, dort große Apparate zu bauen, die eine passgenaue Silikonepithese nachbilden können.
Hm. Ja, spannendes Thema, sehr spannendes Thema. Aber das ist bleibt viel zu tun immer noch. Ich darf mich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich für das Gespräch bedanken. Freue mich, dass wir uns dann ja auf diversen Terminen, aber spätestens im März in Leipzig wiedersehen und in die politische Diskussion einsteigen. Ich bin gespannt, was uns da erwarten wird. Und denke doch, dass wir einiges an Informationen für die Zahntechnik und für diejenigen, die sich für diesen schönen Beruf interessieren, haben unterbringen können heute. Vielen Dank.
Gerne. Ich schließe mit dem an, lieber Herr Kruchen, und bedanke mich auch für die sehr offene und auch sehr breite Diskussion. Ich glaube auch, dass wir nur mit diesen Informationen für den Markt im Grunde genommen auch Interesse wecken können bei allen Beteiligten. Dazu haben Sie heute einen großen Beitrag geleistet. Also auch von meiner Seite aus herzlichen Dank.
Ja, wenn ich vielleicht noch mal einen Gedanken loswerden will, der noch nicht zur Sprache gekommen ist und der mir so ein kleines bisschen unter den Fingernägeln brennt. Ein Wort zur Gesundheitspolitik, weil mir das ein bisschen Sorge bereitet. Die Lohnnebenkosten sind zu hoch, das merken auch wir. Die Versorgung der Menschen mit Zahnersatz sollte aber bei allen Sparbemühungen nicht so leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden, wie das eine oder andere jetzt schon gefordert haben. Und um unsere Positionen da besser zu verteidigen, würde ich mir noch mehr Betriebe in den Innungen wünschen und auch die nicht im VDZI vertretenen Innungen dazu auffordern, wieder einzutreten, um geschlossen gegen wirre politische Forderungen im Raum kämpfen zu können. Das wäre so mein Petitum zum Schluss.
Sehr wichtiges Petitum, weil das Herausnehmen des Zahnersatzes aus der gesetzlichen Krankenversicherung wird die gesetzliche Krankenversicherung nicht so entlasten, dass wir die Probleme behoben hätten. Die liegen ganz woanders. Das sollte man auch immer wieder deutlich machen. Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Diesmal mit Zahntechnikermeister Dominik Kuchen zur Lage des Zahntechnikerhandwerks und zum 70-jährigen Bestehen des VDZI. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcasts bewerten und wenn Sie ihn beim Dienst Ihrer Wahl abonnieren. Es gibt jeden ersten Donnerstag im Monat eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns bitte an podcast@quintessenz.de.
Alle Links und Adressen zu mehr Informationen zu unserem Thema finden Sie wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bewegen Sie sich vorsichtig in diesen glatten Zeiten.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Ein Quintessenz Podcast.